Von Indigo-Kindern habt ihr mit Sicherheit schon eine Menge gehört oder der ein oder andere von euch hat davon gehört. Und dass es dort nicht nur um das Thema, was schon spannend genug ist, besondere Fähigkeiten, besondere Sensibilitäten solcher Kinder geht, sondern dass das ein sehr viel größeres Thema ist und vor allen Dingen, wie es jemanden ergeht, der die Kindheit inzwischen hinter sich hat, aber genau diese Erfahrungen hat machen dürfen, zum Teil auch machen müssen. Das wird Gegenstand des folgenden Gespräches sein. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Wenn wir uns über das Thema, ich sag mal, Indigo-Kinder, Indigo-Menschen unterhalten, dann steckt ja in dieser Thematik bei dir auch ganz viel Biografie dahinter. Jetzt würde mich ganz zu Beginn interessieren, wie aus jemand, der beruflich einen komplett anderen Weg gegangen ist, plötzlich jemand wurde, der in einer extrem breit aufgestellten und erfolgreichen Form zu einem Geistheiler wurde. Wie ist das entstanden? Wo war da die Weichenstellung, die dein Leben und ein Leben so dramatisch verändert hat?
Ja, im Prinzip müsste ich jetzt genau mein Buch vorlesen, dann würde das genau die Antwort geben, die du jetzt möchtest. Ich bin als Einzelkind am Bodensee groß geworden, ohne Eltern. Meine Eltern habe ich früh verloren und habe dann natürlich ein Martyrium hinter mir. Und das gehört natürlich maßgebend zu meiner heutigen Geschichte. Ist quasi maßgebend dafür, was ich heute bin. Und meine ganzen Misserfolge, die ich hatte in meinem ganzen Leben, begründen heute meinen Erfolg, den ich jetzt habe in meiner jetzigen Tätigkeit als Geistheiler. Und ich bin als ganz normales Kind zur Schule gegangen, habe ganz normal versucht, dort zu bestehen, habe schon immer gemerkt, dass ich anders bin wie die anderen. Natürlich kann man das als Kind nicht so richtig greifen. Als kleines Kind war ich hellsichtig und habe verstorbene Seelen gesehen. Natürlich wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, dass es verstorbene Seelen sind. Also ich habe gewisse Schatten gesehen, die über mir geschwebt sind an der Decke, manchmal auch durch die Wände gekommen sind und konnte das überhaupt nicht einordnen. Ich hatte jetzt auch nicht so diese panische Angst, sondern einfach nur ganz gewöhnliche Angst und habe dann die Decke über meinen Kopf gezogen.
Konntest du mit jemandem darüber reden?
Nein, mit niemandem.
Mit
Ich hatte
niemandem.
ja keine Ansprechperson. Ich hatte meine Großmutter, bei der ich lebte. Allerdings, die war relativ wenig zu Hause. Die musste arbeiten. Ihr Mann, also mein Opa, hatte ein Riesenbaugeschäft und der hatte leider einen schweren Unfall. Ein Baum vor dem Baum, wo meine Mutter tödlich verunglückt ist, in der Gegend von dem Ort, wo ich aufgewachsen bin. Und der war geistig behindert dann. Mit dem habe ich dann quasi meine Jugend verbracht zu Hause. Mit dem konnte ich natürlich nicht reden, da war nichts mehr mit reden. Und meine Großmutter war natürlich hellauf beschäftigt, Geld reinzubringen, um mich durchzubringen. Und ich habe mich auch nie getraut, darüber zu sprechen. Also ich habe mal eine kurze Andeutung gemacht, aber das habe ich gemerkt, das hat keinen Sinn. Das ging dann jede Nacht so, dass die reingeschwebt sind. Ich konnte dann also richtige Menschenformen erkennen. Natürlich heute mit meinem jetzigen Bewusstsein weiß ich, was das war. Und ich habe dann mit der Zeit verflogen. Also so nach dem vierten, fünften Jahr, Lebensjahr war das dann
Ist es verloren
irgendwann,
gegangen?
war das dann weg.
Hat es eine Kommunikation gegeben?
Nein,
Nein, gar
in
nicht.
keinster
Du
Weise.
hast die gesehen,
Ja.
aber es war jetzt nicht irgendeine Interaktion oder eine
Nein,
Kommunikation,
nein, die sind
nicht.
rumgeschwebt an der Decke meistens und die hatten eine Form. Ich habe dann die Frisuren gesehen und das war natürlich relativ interessant. Ich habe dann ab und zu unter der Decke vorgespickt, ob sie noch da sind, aber die waren dann relativ schnell immer weg und das habe ich dann morgens beim Aufwachen war das wieder vergessen. Okay.
Und wenn du sagst, mit dem vierten, fünften Lebensjahr, also noch vor der Schule,
Ja.
hat sich das dann verloren. Hast du das dann als eine Erfahrung deiner frühen Kindheit irgendwie komplett vergessen? Kam das irgendwann wieder oder wie hat sich das
Es war
dann?
so, dass als ich 5 Jahre alt war, ist ja dann meine Mutter gestorben. Die hatte einen schweren Unfall unweit von unserem Haus. Und das, ich habe dann ein Trauma erlebt an dem Tag, weil ich habe vor dem Haus gespielt mit so kleinen Spielzeugautos und dann kam die Polizei und ein Abschleppwagen und eine blutüberströmte VW Käfer hinten dran mit eingedrückter Schnauze und kaputter Windschutzscheibe mit blutverschmierter Motorhaube.
Und du hast ihn erkannt, das Auto?
Ja, natürlich, das war das Auto meiner Mutter. Ja. Und an dem Tag hat sie mich nicht mitgenommen. Sie hat als Bedienung gearbeitet am Bodensee in einem Café und sie hatte an dem Abend ein Date und konnte mich dann nicht mitnehmen. Und ich musste zu Hause bleiben an dem Tag, wo sie verunglückt ist. Und dieses Auto stand dann 2-3 Jahre bei uns im Schopf, sagt man. Und das muss ich dann jeden Tag anschauen. Und das muss in mir so eine Art Trauma verursacht haben. Ab dem Moment war dann die Hellsichtigkeit verschwunden.
War das etwas, was du in dem Moment auch verstanden hast, dass wenn du an dem Tag mit in dem Auto gesessen hättest, dass das dann auch dein letzter Tag hätte sein können?
Ich denke mal, dann wäre es vielleicht gar nicht passiert, weil
oder
ich
so
war noch nicht dran.
Ja.
Und es sollte ja passieren, denke ich.
Klar, ich meine, das ist jetzt aber eine Antwort eines Menschen deines Alters.
Ja, ja,
wenn
ja.
Ich meinte jetzt in dem Moment, weil du sagst, so ein Trauma, kann man sich natürlich auch vorstellen, dass der 5-jährige kleine Bub sich darüber im Klaren ist, das hätte auch mein Grab sein können, der
ich
noch nicht so weit denkt, wie du jetzt
lange
denkst.
Lange Vorwürfe gemacht als Kind und als Jugendlicher, dass wenn ich dabei gewesen wäre, dass es vielleicht, ich hätte es verhindern können, dass vielleicht dann nichts passiert wäre. Da habe ich mir lange Vorwürfe und Schuldgefühle gemacht.
Wie ging das weiter? Also mit 5 Jahren ist das dann durch dieses dramatische und schreckliche Ereignis etwas, was du als Fähigkeit verlierst.
Ja.
Und dann geht der Weg aber erstmal in eine ganz andere Richtung.
Ja, ich habe das nicht als Fähigkeit gesehen. Ich wusste ja nicht, was es ist, was ich sehe. Und ich wusste auch nicht, dass es abnormal ist, was ich sehe.
Ist auch nicht abnormal,
ja,
es ist anders.
Ich wusste ja nicht, dass nur ich das sehe.
Ja, ja.
Das wusste ich ja nicht. Und ich habe dann nur, wie gesagt, bin ich dann zu Pflegeeltern gekommen, die mich zum Essen geschlagen haben, damit ich ihre Wurst und ihr Fleisch esse, was ich aber dann vehement mich gewehrt habe dagegen. Ich hatte eine furchtbare Kindheit und ein Trauma hat dann das andere abgelöst. Ich hatte dann gar keine Zeit mehr, irgendwie in mich zu gehen oder irgendwie nachzudenken. Ich war als Kind quasi ständig in Angst und bin dann irgendwann nach ein paar Jahren von den Pflegeeltern wieder zurückgekommen zu meiner Großmutter und habe dann noch ein paar Jahre verbracht in meinem Heimatdorf als Jugendlicher, um dann als Polizist zu arbeiten. Ich wollte unbedingt Polizist werden. Ich wollte einfach anderen Menschen helfen. Das war mir einfach wichtig. Ich habe so einen Beschützertrieb in mir, habe ich auch heute noch. Ich immer Schwächere beschützen, war so mein Antrieb. Und irgendwas tun, um die Welt zu verändern, war einfach so mein Gedanke. Und ich habe dann auch dort gemerkt, dass ich anders bin wie die Kollegen. Ich will jetzt meine Kollegen natürlich nicht nachträglich noch nachtreten. Es gibt natürlich sicher auch gute Polizisten und die gab es auch damals. Aber ich sage jetzt mal einfach von der Mentalität her, habe ich gemerkt, dass ich anders bin. Dass ich ständig Probleme hatte, dass ich ständig angeeckt bin, weil ich ständig Verbesserungsvorschläge hatte. Ich habe ständig gesagt, warum könnte man, das könnte man doch so machen.
Ja.
Oder warum fahren wir diesen hinterher? Warum fangen wir sie nicht vorher ab, bevor sie betrunken fahren? Warum fahren wir hinterher und warten, bis sie fahren, um sie dann anzuhalten und den Führerschein wegzunehmen? Warum gehen wir nicht vorher hin und sorgen dafür, dass sie gar nicht fahren? Und dieses Fallenstellen, das hat mich so wahnsinnig gestört. Dieses eine Reinhauen, das ist mir ganz gehörig auf den Senkel gegangen, sage ich jetzt mal so salopp. Und viele Dinge, die man dort gemacht hat als täglichen Dienstverrichtung, hat mich wahnsinnig gestört. Und ich bin ständig angeeckt und ich war ständig unzufrieden. Ich habe irgendwie gedacht, das ist nicht das, was ich wollte. Und das war nicht meine Intention, was hier passiert. Meine Ziele. Ich habe ganz andere Ziele gehabt, Menschen zu helfen. Und ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, hier geht es gar nicht darum, den Menschen zu helfen.
Jetzt muss ja trotzdem so etwas wie irgendein Schlüsselereignis passieren, bei dem du dich so auch beruflich neu aufstellst und neu orientierst, dass Dinge, die bis dahin gegolten haben, auch wenn du sagst, Gott, ja, ich habe da bestimmt gute und schlechte Zeiten und bin angeeckt, aber trotzdem war es ja eine Tätigkeit, die du erstmal gelebt und ausgefüllt hast. Aber den Weg, den du jetzt gehst, der ist ja dann irgendwie etwas völlig anderes.
Ja, gut, man kann jetzt nicht so abrupt beenden und übergehen zum Geistheiler. Davor ist sehr viel passiert und mein Weg zum Geistheiler war ja jetzt nicht so zack, zack, jetzt, sondern es war eben eine lange Entwicklung. Und natürlich muss man irgendwo Brücken bauen, damit man nicht zu viel erzählt. Es war letztendlich so, dass ich Idealist bin. Ich bin Idealist und ich mache für Geld nicht alles. Das ist so. Mhm. Ich habe einen Beamtenjob gekündigt, frischlos, wo alle Verwandten, Bekannten gesagt haben, du spinnst ja, wie kannst du so eine Rente aufs Spiel setzen, so eine Pension? Dann habe ich gesagt, ich lebe doch nicht nur, damit ich eine Pension habe. Ich lebe hier, weil ich hier eine Aufgabe habe. Ich möchte was bewerkstelligen und ich kann das nicht in diesem Beruf. Ich werde krank, ich werde sterben, wenn ich dort bleibe. Habe gekündigt, von heute auf morgen gekündigt, wo ich diese Einsicht bekommen habe. Und habe mich dann selbstständig gemacht im Bereich Versicherungen und Finanzen und Immobilien und dergleichen, wo ich von keine Ahnung hatte. Ich hatte nur entdeckt, dass ich ein gewisses Talent hatte zu verkaufen, mit Menschen umzugehen. Dieses Talent hatte ich. Und ich habe einfach für mich gesagt, wenn das andere können, kann ich das auch. Was ein anderer kann, kann ich auch. Warum soll ich das nicht können, was ein anderer kann? Was hat der, was ich nicht habe? Ja, ja. Und ich habe eben immer an meine Fähigkeiten geglaubt. Und das hat sich auch bewahrheitet. Ich bin dann dort ziemlich schnell erfolgreich geworden in diesem Bereich. Habe also mit 25 schon fünfstellige Summen verdient. Und habe dann gelebt wie Gott in Frankreich oder wie ein Badener am Bodensee, wie man es auch nennen will. Und es war einfach eine schöne Zeit. Und allerdings habe ich dann dort ganz schnell Blockaden gespürt. Immense Blockaden. Und ich bin ja so eine Frohnatur, ein kommunikativer Mensch. Ich gehe auf jeden zu. Ich habe keine Vorurteile gegenüber niemandem. Nur habe ich gemerkt, dass andere das gegenüber mir haben, dass andere eine Resistance gegenüber mir haben und immer wieder zurückweichen. Am Anfang sind sie alle hellauf begeistert gewesen von mir, haben sich motivieren lassen und dann nach ein paar Wochen hat sich ins Gegenteil verkehrt. Plötzlich war das, was ich vorher gut gemacht habe, miserabel, grausam, nicht mehr zu ertragen für die Menschen. Und dann musste ich mir immer Beleidigungen anhören. Und dann gab es ständig Zerwürfnisse, Geschäftsbeziehungen sind gescheitert. Plötzlich sind Summen nicht mehr bezahlt worden. Ich habe dann sechsstellige Provisionen von Immobilienverkäufen erwartet, die dann plötzlich nicht mehr gekommen sind. Plötzlich war ich bankrott. Mit 28 hatte ich eine 500.000 Mark Schulden. Keinen Führerschein mehr. Ich habe ein Auto zusammengelegt. Zum gleichen Zeitpunkt habe ich meine Ehe verlassen, die Familie verlassen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, die Beziehung. Und bin dann auf dem Boden, auf dem nackten Boden habe ich geschlafen im Büro und war total bankrott, konnte nicht mal mehr Zigaretten kaufen, habe damals noch geraucht. Also ich hatte diese ganzen Niederungen erlebt in meinem Leben und habe mich dann wieder aufgerafft und habe dann aus der 500.000 Schulden wieder 1 Million plus gemacht mit 30 und habe wieder ein Geschäft aufgebaut. Dann ist der Bauträger, den ich damals hatte, bankrott gegangen.
Oh Gott.
Mit 500.000.000 Euro, D-Mark. Er war zuvor noch als Manager des Jahres auf der Zeitschrift als Cover. Und ein Jahr später hat er sich erschossen. Was habe ich davon gehabt? Ich habe wieder Schulden gehabt und habe wieder nichts dafür können. Also ich habe ja nie was gehabt von diesen Schulden.
Aber du solltest irgendwas lernen.
Ja, ich sollte ständig eine auf die Fresse kriegen.
Ja.
Und ich habe es aber nicht akzeptiert. Ich habe immer weitergemacht. Gesagt, ihr kriegt mich nicht klein. Ich weiß, was ich kann. Ich mache weiter. Wieder Firmen aufgebaut, wieder war ich oben, habe Leute, hab Tausende und Zehntausende von Leuten ausgebildet als Verkäufer und ich war sehr gut in dem Bereich, was ich gemacht habe. Nur habe ich eben gemerkt, dass ich immer wieder torpediert werde, dass die Geschäftspartner, mit denen ich zu tun habe, mir immer wieder einen Stein in den Weg legen, Verträge platzen ließen, plötzlich mit irgendwelchen getürkten Zeugen kommen, die was anderes behaupten, wie vereinbart war. Und ich stand dann immer mit abgesägten Hosen da. Und musste das akzeptieren, hatte dann meistens kein Geld mehr, um mich zu wehren, anwaltlich. Oder ich habe einfach keine Lust gehabt, mich zu wehren. Und so habe ich immer wieder diesen Teufelskreis erlebt und habe im Prinzip mein halbes Leben damit verbracht, mit Aufstehen und Kämpfen, immer wieder.
Und hast aber dann den Weg gefunden, den du jetzt gehst?
Ja, auch nicht so richtig. Nee, es ist so, dass ich dann vor ein paar Jahren, als ich dann wieder mal am Boden war und gar nichts mehr hatte, Und dann habe ich schon, natürlich schon mal angefangen, so wenn man älter wird, überlegt man schon mal, was macht das für einen Sinn? Warum soll ich immer wieder von vorne anfangen? Irgendjemand will nicht, dass ich erfolgreich bleibe. Also, dass ich erfolgreich werde, das habe ich immer geschafft. Das heißt, ich habe meinen Teil immer eingehalten. Also, wenn ich mir was zum Ziel gesetzt habe, habe ich es immer erreicht. Egal, was für ein Ziel ich hatte, ich habe es erreicht. Nur hat dann irgendeine Kraft dafür gesorgt, dass ich immer wieder runterfliege. Und ich habe mir immer gesagt, Gott will nicht, dass ich oben bleibe oder will es jemand anders nicht. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, vor ein paar Jahren, dass ich verfolgt werde. Dann habe ich, wie merkt man, dass man verfolgt wird? Ich habe im Straßenverkehr hat's angefangen. Ich habe gemerkt, dass mich gewisse Autos regelmäßig verfolgen, mir entgegenkommen. Und die Unterschiede waren dann eben die verschiedenen Orte und Ortschaften und die verschiedenen Zeitpunkte. Weil als gelernter Polizist hat man ja ein geschultes Auge für Autonummern und für...
Und die haben sich dann wiederholt.
Ja, und das hat sich wiederholt. Und habe ich gesagt, Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Warum kommt dieses Auto schon wieder? Der war doch erst vor 2 Tagen dort und dort. Und dann habe ich angefangen, Listen zu machen mit meiner Partnerin. Wir haben aufgeschrieben, die Autonummern. Und dann haben wir gemerkt, dass das hunderte Autos sind, die uns über Wochen und Monate immer wieder verfolgt haben. Und so wurden wir mehr oder weniger sensibilisiert. Und dann kamen wir auf den Punkt Mind Control. Dann kamen wir eben auf diese Sache mit den Bestrahlungen, mit Skalarwellen, mit Elfwaffen, mit Mikrowellenwaffen. Dann habe ich mich eben in dieser Richtung weitergebildet und habe dann gemerkt, ich bin Opfer von Mind Control.
Und wie hast du denn das festgemacht, dass du Dinge getan, gedacht, gemeint hast, von denen, wenn du dann dich zur Seite gestellt hast, gesagt hat, das bin ja eigentlich gar nicht ich. Also Mindkontrolle ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, selber für sich festzustellen.
Ja gut, ich wusste natürlich nicht, was Mindkontrolle ist. Ich war ein ganz normaler Mensch, der versucht hat, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Ich habe eben gemerkt, dass es brummt zu Hause. Und das hören ja nicht alle Leute, dieses Brummen, dieser Tinnitus in den Ohren. Mein Bett hat nachts vibriert, mein Körper hat angefangen zu vibrieren, wie wenn irgendjemand den aufheizen würde. Ich habe einen ganz heißen Kopf gekriegt jede Nacht. Und das geht nicht mit rechten Dingen zu. Und wie gesagt, durch diese Verfolgungen bin ich auf den Begriff organisiertes Stalking gekommen. Dann habe ich eben gemerkt, Moment mal, da gibt es ja noch andere. Also das ist kein Karma und das hat auch nichts mit meinem Spiegel zu tun. Die Esoteriker gehen ja immer auf diesen berühmten Spiegel und so weiter. Ja, ja. Halte ich persönlich gar nichts davon. Sondern das ist organisiert. Das heißt, da gibt es Gruppen, Organisationen, die das machen, die Menschen wie mich verfolgen, quälen, drangsalieren, blockieren und Steine in den Weg legen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Und das, du hast jetzt gesagt, das sind Menschen, die das machen. Jetzt gehst du ja noch in den Überlegungen und in der Analyse auch noch einen Schritt weiter. Ist das alles menschengemacht, was da passiert, oder ist das nicht unbedingt alles wirklich menschlich?
Ja, wir sind ja alle spirituelle Wesen, wir sind Geistwesen in einem fleischlichen Körper, den wir hier zur Verfügung bekommen haben. Wir haben die natürlich selber ausgesucht als Seele. Und die dahinter die Strippen ziehen, in der Matrix hinter dem CIA und hinter den Freimaurern, die für die Organisationen zuständig sind, die Verfolgungen machen, das sind natürlich ganz andere Wesen, habe ich festgestellt. Aber allerdings am Anfang war ich natürlich voll auf dieser Geheimdienstschiene. Ich war ja auch bei einem Anwalt, einem sehr berühmten Anwalt und Politiker in Deutschland, dem ich meine Geschichte erzählt habe, weil niemand hat mir geglaubt. Meine Verwandten haben mich für schizophren gehalten. Und es gibt ja auch in Wikipedia einen interessanten Eintrag über Schizophrenie. Der passt ja genau auf die Opfer von Mind Control zu. Sie hören Stühle rücken über sich ständig. Sie fühlen sich von Nachbarn verfolgt. Also ich weiß nicht, was das mit Schizophrenie zu tun hat, wenn man sich von Nachbarn verfolgt fühlt. Entweder man fühlt sich verfolgt oder nicht, aber müssen das gerade Nachbarn sein? Also das ist ein richtig schön eingefädeltes System. Ich werde auch gestalkt, in Anführungszeichen, oder wurde gestalkt, ich muss ja in der Vergangenheit reden, sonst manifestiere ich das für die Zukunft, von Rotkreuzautos. Das war natürlich ein No-Go, über sowas zu reden, dass man sich von Behördenfahrzeugen gestalkt fühlt. Da als Ex-Polizist habe ich natürlich auch Verbindungen zur Polizei. Ich weiß, dass es Terrorprogramme gibt, die illegal sind, die geheim sind. Da kommen Systemgegner rein. Da sind auch Menschen wie du drin. Nur die meisten merken es gar nicht, dass sie in so einem System sind. Alle Systemgegner kommen da rein, Indigo-Seelen kommen da rein und alles, was nicht dem System dient, was könnte man auch unter Punkt 1 natürlich benennen, kommen in dieses illegale Terrorortungssystem rein. Das heißt, diese Behördenfahrzeuge kriegen einen Ortungspunkt aufs Handy oder wohin auch immer und müssen diesen Punkt anfahren. Die wissen meistens gar nicht, warum. Und da kommt halt eben so eine Person wie ich dann zufällig dahergefahren und fühlt sich gestalkt von diesen. Und das ist ja auch der Sinn, der Zweck, den die Obrigkeit damit erreichen will. Sie will Menschen dann wie mir sagen, pass auf, wir sind überall, wo du bist. Wir haben dich überall unter Kontrolle. Du kannst nirgends hin.
Woher kommt denn bei solchen Kräften und Kreisen diese panische Angst? Also vor einfach Menschen, die anders sind, die frei denken, die sich den Mund nicht verbieten lassen. Das ist doch eigenartig, dass man da auch einen solchen Aufwand, du sagst, ihr habt mit deiner Partnerin zusammen, habt ihr hunderte von Autos festgestellt. Was für ein idiotischer Aufwand, der da betrieben wird, um jemanden, eine einzelne Person einzuschüchtern.
Es geht nicht nur um die einzelne Person. Es geht jetzt, ich rede jetzt in meinem Fall, geht es um die Indigos, um die Elohim. Wir sind sowas ähnliches wie Götterseelen. Ich möchte jetzt nicht als überheblich mich darstellen. Wir sind nichts Besseres wie die anderen Menschen auch. Wir sind nur was anderes wie die anderen Menschen, aber das ist nichts Besseres. Und die Menschen, die hier das Kommando haben auf diesem Planeten, die gehören jetzt weniger zu den Guten. Man muss sich mal einfach mal die Realität vor Augen halten. Der Planet Erde ist so ziemlich der schönste Planet im Universum. Wir haben Milliarden von Galaxien, Milliarden von Planeten, Milliarden von bewohnten Planeten. Und überall gibt es menschliche Formen, ob es jetzt im materiellen Bereich ist oder im grobstofflichen oder beziehungsweise im feinstofflichen Bereich. Die Erde ist schon ziemlich der schönste Planet, zumindest in unserem Universum. Leider wird dieser Planet momentan von der Dunkelheit regiert. Es gibt außerirdische Rassen, die Menschheit schon seit Jahrhunderten als Teufel bezeichnen. Ich meine, es kommt ja nichts von ungefähr. Diese früheren Geschichten über den Beelzebub und den Teufel, die sind ja nicht einfach so entstanden. Alles, was wir wissen, über was wir reden, hat irgendwo einen Hintergrund. Und es wird totgeschwiegen hier auf diesem Planeten.
Oder es kommt in die Märchen- und Sagenschublade, was an sich für den Historiker mal sehr spannend ist, wenn ich die Dinge mal analysiere und da mal plötzlich hingucke, was der Volksmund sagt, was die Sagen sagen, was die Märchen sagen, was irgendeine uralte Überlieferung beispielsweise ist. Und da ist dann eben wirklich die Frage, ist das alles nur so Spinnerei oder berichten die über ganz normale, reale Dinge, wie Drachen, wie Teufel, wie Riesen und Kobolde. Das findet ja alles statt in diesen Geschichten.
Es gibt alles, um das abzukürzen. Hänsel und Gretel gibt es, die ganzen Märchenbrüder Grimm, die sind alle Wahrheit. Das ist alles schon passiert zu irgendeiner Zeit, in irgendeiner Dimension. Und man könnte auch die Hexe von Hänsel und Gretel als Reptoid darstellen, nichts anderes, weil die essen ja auch Kinder. In den USA verschwinden jährlich 1 Million Kinder, die alle gegessen werden, irgendwo in dunklen Kellerräumen von Kirchen oder von irgendwelchen verschwiegenen Orten. Wer spricht es schon gerne an in die Kamera? Die meisten haben doch Angst, die Wahrheit zu sagen. Ich habe keine Angst, weil ich habe nichts zu verlieren. Ich weiß ja, wer ich bin. Diese Machthaber können mir nichts anhaben. Nicht das Geringste.
Du sprichst Kirchen an. Ist die Religion, hat die eine spezifische Funktion in diesem Spiel?
Ja, natürlich. Oberste Mindkontrollorgan, die Religionen. Das war die genialste Idee, die Dunkelheit je hatte, Religionen zu erfinden. Der Mensch gibt es ja schon, die Menschheit gibt es schon seit 500.000 Jahren. Wie lange gibt es Religionen? 2.000, 3.000 Jahre?
Gut, selbst wenn du jetzt noch 3, 4 drauflegst, dann sind es irgendwie 5.000. Dann bist du aber mit all dem, was wir so klassisch kennen, also Judentum, Islam, Christentum in all seinen verschiedenen Schattierungen, bist du mit mehr als 5000 nicht mehr dabei.
Ja. Wie lange gibt es die Herrscher hier auf dem Planeten? Nach meinen Erkenntnissen knapp 500.000 Jahre. Die haben natürlich genügend Zeit gehabt, sich vorzubereiten, sich den Kopf zu zerbrechen. Wie können sie die dumme menschliche Rasse, bitte verzeih mir den Ausdruck, dumm, ich werde nachher noch was dazu sagen, wie ich das meine. Wie kann ich diese menschliche Rasse an der Nase herumführen? Wie kann ich sie unterjochen, damit sie nicht merken, dass sie unterdrückt werden, dass wir sie benutzen können? Weil die dunkle Rasse und, oder die dunklen Rassen, die hier das Sagen haben, noch das Sagen haben auf diesem Planeten, die haben natürlich ein Problem, sie kriegen keine Energie mehr von Gott, von der Urquelle. Das heißt, vom positiven Schöpfer, da gibt es keine Energie mehr. Sie sind gezwungen, uns Menschen Energie abzusaugen. Sind sie gezwungen. Das heißt, sie mussten sich ein System überlegen, wenn sie uns alle offen unterdrücken, haben sie keine Vorteile. Weil wenn die Menschen erkennen würden, wer sie da unterdrückt, dann wäre es sofort vorbei mit der Herrschaft von ihnen. Also müssen sie dafür sorgen, dass niemand erfährt, dass sie existieren. Und das war die größte List des Teufels, dafür zu sorgen, dass die Menschheit nicht erfährt, dass er existiert. Das war schon mal die größte List überhaupt. Das glaubt doch heute keiner mehr an den Teufel. Und sie haben natürlich ein System erfunden, oder mehrere Systeme erfunden. Die ganze Welt, wie sie heute existiert, ist ein dunkles System. Die Leute, die wachsen auf in der Schule, kriegen nur Lügen präsentiert in der Schule. Von Anfang an wird nur gelogen. Die ganzen Geschichtsbücher sind gelogen. Alles, was existiert, was uns erzählt wird von der Abstammung, von der Evolution, alles nur eine Lüge. Nichts anderes wie Lügen. Die Menschen studieren auf den Hochschulen Lügen, Lügen, Lügen und verbreiten es dann weiter. Und wenn dann einer kommt wie ich und was anderes behauptet, ist er ein Lügner, ein Betrüger oder ein Scharlatan.
Oder ein Verschwörungstheoretiker.
Oder ein Verschwörungstheoretiker. Oder ein rechtsradikaler Esoteriker, ein Braunesoteriker oder was für Teufel was.
Ja. Gell?
Und das ist so ähnlich wie mit dem Irrenhaus. Wenn du im Irrenhaus sitzt und willst deinen Kollegen, die da deine Patienten erzählen, da draußen, das sieht ganz anders aus, die da draußen sind die Kranken, wir sind die Gesunden. Das glaubt da ja keiner. Gell? Also die Verschwörungstheoretiker sind eigentlich die Normalen und die anderen sind krank im Kopf, weil sie nicht verstehen, nicht mitkriegen wollen, was da draußen passiert. Sie sind ignorant, die Menschen. Und lass uns einfach geschehen.
Du hast das Thema Schule angesprochen. Da sollten wir einen Punkt noch nicht unvergessen lassen. Wenn dann in der Schule jemand, seine eigenen Gedanken entwickelt, da gegen den Strom schwimmt und in dieser Form auffällig wird, dann geht es ja sogar so weit, dass dann solche eher aktive Kinder automatisch plötzlich in ein Krankheitsbild reingepackt werden. Und der Erfinder oder der das ursprünglich mal definiert hat, dann später ganz am Ende seines Lebens auch gesagt hat, dass dieses Krankheitsbild eine komplette Erfindung ist.
Du redest von ADHS?
Ich rede von ADHS, genau.
Ja. Das war ein ganz großes Geheimnis, als ich da dahinter gekommen bin, weil mir wurde ja auch ADHS attestiert als Erwachsener von einem Arzt und meiner Partnerin auch und meiner Stieftochter auch. Also wir haben alle drei ADHS, wir sind auch zufällig alle drei Indigos.
Und das Mittel der Wahl ist, anständig Ritalin reinschmeißen.
Genau. Ja. Und ADHS-Kinder sind nichts anderes wie die Elohim, das sind die Götterseelen, das sind die Indigos, das heißt, das sind die Kristallkinder, die Regenbogenkinder, die tragen das neue Bewusstsein in sich. Das sind die, die geschickt werden und geschickt worden sind, um die Welt zu verändern. Und die dunklen Rassen, die über ihre weltlichen Organisationen, Regierungen, Freimaurergruppierungen, Logen die Menschen unterjochen, die müssen natürlich Gründe suchen. Und dann haben sie halt die Krankheit ADHS erfunden für uns Indigos. Und dann werden natürlich mir vollgespritzt, bevor ein Kind ein Jahr alt ist, hat schon 20 Spritzen. Und dann bekommt es Ritalin ohne Ende, dass auch ja die Fähigkeiten unterdrückt werden von uns.
Ja. Jetzt hast du so in einem Nebensatz gesagt, in einer Nebenbemerkung, dass diese Ausübung von Herrschaft über die Menschen noch so existiert.
Ja.
Ist da vielleicht im Zusammenhang mit der Veränderung hier auch der Schumann-Frequenz und Ähnlichem, ein Ende absehbar, dass die jetzt schon fehlende Energiezufuhr irgendwann mal so dramatisch wird, dass es für die, die hier die Herrschaft ausüben, mal nicht mehr reicht und dass sie dann ja entweder den Planeten verlassen müssen oder ihren Einfluss verlieren? Ist da ein Ende absehbar?
Sie sind schon am Ende, weil es fängt alles im geistigen Bereich an, im astralen Bereich. Alles, was hier jetzt passiert in der Materie, hat schon längst stattgefunden im geistigen Bereich, in anderen Dimensionen, da haben sie schon verloren. Es hat natürlich dann Verzögerungseffekte hier bei uns in der 3D-Welt, die haben schon verloren, viele sind schon abgereist und die anderen suchen noch verzweifelt nach Codes für ihre Raumschiffe. Die Codes tragen wir Indigos in uns, die haben wir in uns kodiert und sie versuchen natürlich, und das ist Teil, da bin ich auf eine ganz interessante Sache gestoßen, im Rahmen meiner Mind-Control-Nachforschungen, warum werde ich verfolgt? Klar, für die Reptorassen bin ich ein Feind. Das heißt, diese Kräfte, die ich habe, unter anderem eben auch diese Heilkräfte, aber auch andere Kräfte, das heißt Indigo-Seelen, jeder Mensch hat ja so einen Strahl, jeder kennt ja diesen Begriff Strahl. Das heißt, es gibt ja auch so, also Insider wissen das, dass die NASA die Strahle von der Menschen, ist das der richtige Ausdruck, Strahle? Also den Strahl des Menschen sehen kann im Weltraum. Mit ihren Objektiven können die das sogar Fotos machen. Und ein normaler Mensch hat einen Strahl von 10 Metern, das heißt einen Lichtstrahl von 10 Metern. Eine Indigo-Seele hat einen Strahl von bis zu 30 Kilometer. Eine Reptoseele, es gibt ja auch Reptiloiden, die inkarnieren als Menschen, die haben einen Strahl von unter einem Meter. Das heißt, die sind im wahrsten Sinne des Wortes kleine Lichtchen. Und die Indigo-Seelen sind dafür da, der großen Masse von Menschen auf diesem Planeten zu helfen, dass sie aufsteigen können. Wir sind nichts Besseres und wollen hier nicht angehimmelt werden, sondern die Indigos sind da, um zu helfen, um nichts anderes, um zu helfen, damit diese anderen, die Masse der Menschen, die Plejade der Seelen, nenne ich sie, da wo der Mensch herkommt hauptsächlich, dass diese Menschen aufsteigen können.
Was passiert denn am Ende dieser Entwicklung nach einem solchen Aufstieg mit den anderen, also mit denen, die dann, wie du sagst, schon jetzt verloren haben, die werden diesen Planeten verlassen oder was werden die tun?
Die müssen den Planeten verlassen, ihre Zeit ist vorbei. Das heißt, man darf sie jetzt nicht nur als Feinde hinstellen. Da macht man großen Fehler, da habe ich selber auch Fehler gemacht am Anfang. Ich habe ja auch so ein menschliches Bewusstsein, nicht nur mein Indigo-Bewusstsein, sondern auch mein Ego. Und man hat natürlich am Anfang ein Feindbild, aber man muss weggehen von diesem Feindbild. Es sind zwar böse Jungs, die kleine Kinder fressen und zerhacken in ihren Ritualen die Freimaurer, aber wir dürfen eins nicht vergessen, wir, die jetzt alle inkarniert sind, sind alle hier, weil sie eine spezielle Aufgabe haben. Alle, du bist hier, hast eine Aufgabe, du machst es nicht umsonst, was du hier tust. Ich bin nicht umsonst Heiler geworden. Ich habe nicht umsonst einen Zulauf von 5000 Anfragen im Monat. Das sind alles keine Zufälle. Wir haben eine Aufgabe hier. Und wir sind alle mitverantwortlich für das, was jetzt passiert. Alle durch die Bank. Wir können uns nicht davon stehlen und sagen, ich gehe jetzt dort und dorthin, ich will nichts damit zu tun haben. Alles, was jetzt passiert, ist das Ergebnis unserer früheren Leben. Das heißt, diese ganzen Flüchtlinge, die jetzt hier nach Europa kommen, die kommen nicht zufällig. Die kommen hierher, weil die Menschen über die letzten, ich sage jetzt mal 100 Jahre zugeschaut haben, wie die in Afrika verhungern jeden Tag, wie nichts passiert ist, wie keine Regierung was verändern konnte. Ab und zu hat man mal was gespendet und hat dann sein Gewissen beruhigt. Die Menschen sind alle verhungert da unten, die haben nichts zu essen gehabt. 100.000 Kinder sterben pro Tag in Äthiopien, ich glaube, weiß nicht, ob die Zahl richtig ist. Und die Menschen in Monte Carlo fahren mit einem 10-Milliarden-Boot, keine Ahnung wie viele Milliarden, durch die Gegend und 1000 Kilometer weiter verrecken die Menschen im Dreck. Das ist doch pervers, oder? Also Entschuldigung, ich muss das so emotional sagen.
Nein, das ist absolut nachvollziehbar, dass es durch diese ja, ich sag mal, ökonomische Struktur, in der wir leben, das ist natürlich das Besondere, also eines spätkapitalistischen Systems, die Schere zwischen denjenigen, die wirklich gar nicht mehr hinwissen, wohin mit ihrer Kohle auf der einen Seite, und denen, die in Armut leben. Da musst du gar nicht nach Afrika gehen. Wir haben hier in diesem Land 12 Millionen Menschen, die unter der Armutsgrenze leben. 12 Millionen. Ja. Also das ist eine Dimension, die gigantisch ist. Und da ist vieles natürlich völlig krank und überhaupt nicht...
Die Welt ist krank, ja. Sehr krank. Und das ist das Ergebnis unserer eigenen Arbeit. Ja. Wir sind alle früher schon x-mal inkarniert. Ich war über 3600 Mal da. Nicht, weil ich so schwer vom Begriff bin, sondern weil ich einen Job habe hier. Ja, ja. Ich wurde in jedem Leben verfolgt, in fast jedem Leben verfolgt. Ich wurde verbrannt, geköpft und was der Teufel was alles. Weil dieses System Mindkontroll gibt schon immer. Weil die Dunkelheit hat Menschen wie uns und Seelen wie uns schon immer verfolgt. Früher war es halt einfacher, da konnte man eben einen Dorffahrer aufhetzen und sagen, und dann hat der Dorffahrer gesagt, der ist mit dem Teufel im Bunde, der muss so verbrannt werden.
Ein Ketzer.
Und dann kam der Fritz und dann kam der Peter und dann haben sie gesagt, ja, ich habe es auch gesehen, der hat mit dem Teufel geredet, der muss verbrannt werden. Und weg war er auf dem Scheiterhaufen und tschüss. Die haben ja 6 Millionen haben sie umgebracht im Mittelalter, die Christen. Da, wo die Menschen heute noch selig in die Kirche rennen und beten, zu diesen Reptos beten, die 6 Millionen umgebracht haben, denen dann noch spenden und dann und Buße tun und dann denken doch, sie sind gute Katholiken. Mir stehen da die Haare zu Berge.
Okay, aber es ist ja auch klar, wenn du von Mindkontroll und Kirche gesprochen hast und sagst, das war eine der genialsten Erfindungen, ja, dass es natürlich auch funktioniert. Die Erfindung wäre nicht so genial, wenn sie genau das als Resultat nicht...
Funktioniert für die normalen Menschen. Für mich hat es nicht funktioniert.
Ist klar.
Indigos und Santina, die können sie nicht an der Nase herumführen, weil die spüren das sofort, dass da was faul ist. Und die kann man auch nicht manipulieren, weil Mindkontroll ist der Bewusstseinskontrolle. Das heißt, sie kontrollieren das Bewusstsein der Menschen. Nur Indigos können sie nicht kontrollieren, das ist ihr Problem. Deswegen bekämpfen sie uns und versuchen uns schachmatt zu setzen, indem sie uns Blockaden in den Weg legen, indem sie unsere Nachbarn besetzen, unsere Familienangehörigen besetzen mit Grauen und mit Reptiloiden und auch mit erdgebundenen Seelen, weil in der Astralwelt, in den niederen Hemisphären herrschen die Reptiloidenrassen und die können natürlich mit den Seelen machen, was sie wollen. Ich bin ja hellsichtig, ich sehe diese Wesenheiten, ich sehe die auch bei mir. Bei mir im Schlafzimmer nachts, im Wohnzimmer, die sitzen manchmal neben mir, die verstorbenen Seelen, wenn ich mich mit ihnen verbinde. Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt und ich habe auch keine Angst mehr und ich sehe sie auch nicht mehr als Feinde. Das heißt, wenn die Grauen zu mir kommen und ich mache eine Operation an mir, dann ich wache dann zufällig auf und sehe sie noch, dann haben sie natürlich eine schlechte Narkose gesetzt oder vielleicht auch absichtlich, vielleicht wollten sie, dass ich sie sehe. Und ich erschrecke dann gar nicht. Ich habe dann keine Angst. Ich sehe sie auch nicht mehr wie früher als Feinde und beschimpfe sie. Meine Partnerin ist mal mit dem Messer auf so einen Grauen los, der bei mir im Wohnzimmer war. Dann habe ich gesagt, du, da steht einer links neben mir. Und dann sagt sie, wo? Und wollte mit dem Messer auf ihn los. Wir waren am Anfang natürlich selber verunsichert. Wir sind ja auch nur Menschen. Und ich sehe diese Wesen, sie sieht sie nicht, aber ich sehe sie. Ich sage dann, da ist gerade einer und jetzt kommt schon wieder einer. Mittlerweile weiß ich ja, warum die Grauen zu mir kommen immer. Weil ich war mitbeteiligt damals an ihrem Schöpfungsprozess, in früheren, ganz früheren geistigen
Inkarnationen.
Und die kommen zu mir, weil sie erlöst werden möchten. Die möchten mich gar nicht bekämpfen.
Ja.
Also ich habe da auch selber dazu gelernt.
Jetzt ist bei dir neben den Dingen, die du gerade angesprochen hast, auch das Heilen dazugekommen. Passt sicherlich, jetzt mal rein ganz 3D-mäßig und logisch formuliert, zu einer beruflichen Tätigkeit des Helfens, die du vorher wahrgenommen hast und mit dem du beruflich eingestiegen bist. Trotzdem ist es ja etwas anderes, wenn ich plötzlich merke, dass ich die Fähigkeit habe, anderen Menschen nicht nur zu helfen, sondern sie wirklich zu heilen, auch bei schweren Indikationen zu heilen und sie dabei nicht einmal persönlich von Angesicht zu Angesicht sehen muss. Wie hat das einmal Batsch gemacht? Hast du gemerkt, oder wie kamst du auf die Idee oder wie ist das dir passiert, dass du plötzlich wusstest, ich kann das oder ich habe diese Gabe oder dieses Geschenk oder wie auch immer?
Das war ein Entwicklungsprozess durch dieses Mind-Control-Opferdenken. Heute sage ich Zielperson. Anfangs habe ich mich als Opfer gesehen. Und da habe ich natürlich gefragt, warum passiert das? Weil ich bin ja nicht politisch tätig. Also bei dir würde ich es jetzt eher noch verstehen. Ich war ja eine 0815-Person für mich. Ich war zwar in diesen Bereichen, wo ich beruflich war, immer einer von den Guten, aber jetzt nicht gefährlich für irgendjemanden. Auch wenn ich Vorträge gehalten habe über die Finanzstrukturen, über Finanzmafien, über die Rothschilds und so weiter. Also dieses Wissen hatte ich schon vorher, vor meinem geistigen Prozess, hatte ich dieses Wissen schon längst. Also ich wusste schon vor 20 Jahren, dass die Erde faul ist, dass da was nicht stimmt. Nur habe ich dieses Geistige dahinter nicht gesehen. Ich wurde ja mehr oder weniger reaktiviert, so eine Art Schläfer. Und als ich dann mir die Frage gestellt hatte, des Sinns, warum werde ich verfolgt, drangsaliert, musste ich ja zwangsläufig irgendwann auf eine Erkenntnis kommen, da muss noch irgendwas an mir sein. Irgendwas muss ja sein, warum die so investieren in mich. Und dann kamen mir eben doch endlose Diskussionen auf den Punkt, es muss irgendwas Spirituelles sein. Und dann hatte ich ja diese Begegnung der dritten Art bei mir im Wohnzimmer. Ich will jetzt aus Zeitgründen da nicht zu sehr eingehen. Als ich diesen außerirdischen Besuch hatte von den Lichtwesen, von der Galaktischen Föderation des Lichts oder wie man sie auch nennen will, die dann bei mir waren. Und da wurde einiges in mir aktiviert.
Also bei mir. Und da fanden richtige Kommunikation, richtige Interaktion und Kommunikation
also nicht
statt. Nein, egal, aber eine Kommunikation, die muss ja nicht sprachlich sein.
Ja, aber telepathische Kommunikation, weil in der geistigen Welt geht ja alles telepathisch. Wir in der 3D reden ja nur mit dem Mund, aber das brauchen die in der geistigen Welt nicht. Und in den höheren Dimensionen brauchen die das auch nicht. Die haben die kosmische Sprache, das ist die Bildersprache. Die geben dir Gedanken ein und du siehst plötzlich den Gedanken, du siehst ihn dann plötzlich und musst ihn dann in Sätze fassen. Das ist auch das Gleiche, wenn ich mit verstorbenen Seelen kommuniziere, wenn die zu mir kommen, wenn ich Menschen behandle und die teilen mir dann die Daten ihrer Angehörigen mit, ob die auch im Licht sind, ob ich mal nachschauen könnte. Und dann gebe ich dann lese ich den Namen und das Geburtsdatum und schon steht er bei mir am Schreibtisch. Und mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Nur wenn manchmal dann Junge da sind, ganz Junge, die sich umgebracht haben, dann diese Traurigkeit, die dann im Raum ist, die bringen mich dann abrupt zum Weinen, weil ich dann die Energie sofort kriege von denen. Also ich heule dann Rotz und Wasser. Besser kann kein Schauspieler so gut. Das kommt, zack, kommt es. Und dann muss ich die ins Licht schicken.
Brauchst du da nicht auch Schutz? Also ich meine, das sind ja Einflüsse, Energien und vielleicht auch Belastungen, die jetzt mal, gut, weinen ist völlig, völlig harmlos und gut. Und
es gibt auch noch andere
Sachen. Aber es gibt ja noch ganz andere Dinge.
Also wenn ich Astraltiere wegmache von den besetzten Personen, Menschen, die kommen dann auch zu mir, die krabbeln dann an mir rum oder eine Schlange umzingelt mich. Manchmal habe ich einen Fisch vorm Gesicht. Oder irgendwelche Schildkröten schweben um mich rum. Ich sehe die ganzen Astraltiere. Neulich war ich im Wald, im Schwarzwald, in so einem kleinen Ferienhäuschen, wo wir da gemietet haben. Und bin spazieren gelaufen am Waldrand. Und wo ich zurückgekommen bin, hatte ich 28 Bären, Wölfe, Füchse an mir hängen. Ich habe dann Rotz und Wasser geheult. Und meine Partnerin hat gesagt, was ist denn jetzt los? Ich sage, ja, siehst du das nicht, was an mir hängt? Dann musste ich die erstmal erlösen. Und weil die sehen ja mein Licht, ich bin ja sowas ähnliches wie eine Lichtsäule für die, weil die sehen das ja in ihrer Dunkelheit und klammern sich an dieses Licht. Und ich hatte anfangs, das hatte ich natürlich Angst, ganz klar, ich hatte auch Panik, ich habe oft falsch reagiert, aber ich habe mich ja auch entwickelt. Es gibt ja auch bei mir einen Entwicklungsprozess.
Also du sagst, passieren kann da nichts.
Nein, mein Schutz bin ich.
Ja.
Ich bin ja ein Schöpferwesen. Und ich habe alle Macht der Welt. Mir kann niemand was tun. Niemand.
Okay, wenn das so ist, ist ja gut. Ich hatte mir nur gedacht, dass da ja vielleicht auch mal Kontakt in nicht positiver und freundlicher Absicht, nicht nur, dass die jetzt einfach nur quasi nach Hause wollen, das ist ja das eine, aber es könnten ja auch Besetzungen oder etwas sein, was du von jemandem, den du gerade da befreit hast, auf dich rüberspringen. Ja, das ist natürlich, okay, wenn der eine nicht will, aber da ist ja noch ein anderer.
Ja, da gibt es schon mal böse Überraschungen. Also die kommen dann auch mal, wenn wir am Tisch sitzen und schmeißen uns das Glas vom Tisch. Nur hat man nicht immer eine Kamera dabei, wenn das gerade passiert. Also die hauen da auch mal von hinten was in den Rücken rein. Aber es ist dann wie, wenn jetzt zum Beispiel ein Kugelschreiber jemand so machen würde. Also sie machen sich schon bemerkbar. Sie machen auch Striche bei mir in der Wohnung. Sie machen irgendwelche Kleckse, wo man jetzt nachher sieht, wo mir schaden. Sie tippen dich mal an der Schulter an.
Aber nichts Bedrohliches.
Sie ziehen dich mal an den Haaren oder zupfen dir am Ohr. Ich sage dann, lass mich in Ruhe. Wie gesagt, ich habe mittlerweile eine perverse Ruhe entwickelt. Muss ich jetzt mal so krass sagen. Einen Galgenhumor entwickelt. Ich habe einfach keine Angst mehr, weil ich mir meiner Stärke bewusst bin. Und ich weiß, dass mir niemand was machen kann. Von daher weiß ich, dass im Prinzip alles nur Hilferufe sind dieser Wesen. Mhm. Auch die Klienten von mir, die besetzt sind, die gequält werden in der Nacht. Was denkst du, wie viele Zuschriften ich kriege von Menschen, die mir schreiben, ich kann nicht mehr schlafen, jede Nacht kommen irgendwelche Sachen. Das ist natürlich, wenn man es nicht weiß, dann hat man Panik und kann nicht schlafen und wird krank. Und natürlich kann es auch gefährlich werden bei diesen Besitzungen, wenn die in einem Menschen drin sind, die können den umbringen. Also da gibt es hunderte von Exorzismusfällen im Internet, die man anschauen kann, wo die Menschen sterben. Und die ganzen Krankheiten, MS zum Beispiel, oder die ganzen Krebs, Krebs entsteht ja nur durch Energiemangel, durch nichts anderes wie Energiemangel. Das heißt, wenn die Organe keine Energie mehr bekommen, dann entwickeln sich Mutationen der Zellen und es kommt der Krebs. Und dieses Energiestau wird verursacht von den Besetzungen der Seelen, die an diesen Menschen hängen.
Also es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem Thema Krankheit und dem Thema Besetzung.
Ja, alle Krankheiten entstehen ja im geistigen Bereich und projizieren sich dann in die Materie. Das heißt, jede Krankheit kommt aus dem geistigen Bereich und kann auch nur im geistigen Bereich aufgelöst werden. Was die Ärzte machen können, ist nur die Symptome behandeln und immer wieder wegmachen. Aber die Krankheit selber können sie nicht wegmachen. Ich habe so viele Kunden, die MS gehabt haben. Ich darf ja keine Heilversprechungen machen, aber ich darf ja sagen, wen ich behandelt habe, wer geheilt wurde. Das ist schon was in der Vergangenheit passiert ist, ist ja kein Versprechen. Ein Versprechen ist ja für die Zukunft. Und ich kann natürlich nicht jeden heilen, ganz klar, aber ich habe viele Fälle, wo geheilt wurden, gerade spezielle Epileptikerfälle, Krebs, MS, solche Sachen. Wenn man meine Klienten-Feedback-Seite mal anguckt, wie viele versteckte Krankheiten da drin sind, die geheilt wurden, teilweise über Nacht, Spontanheilungen sind passiert. Ich habe E-Mails da liegen, wo Menschen geschrieben haben, nach meiner Behandlung konnten sie die Gehhilfen wegschmeißen. Ich vermute mal, Gehhilfen sind
Krücken, ja. Also, oder Rollator. Oder
er hat nur Gehhilfe geschrieben, konnte er wegschmeißen. Ja. Wunden, die zugewachsen sind. Ich habe Treffen gehabt am Bodensee mit Klienten, als wir einen Film gedreht haben, wo wir Kundenheilungen dokumentierten, weil ich möchte ja alles dokumentieren. Und da waren Menschen da, die hatten offene Wunden, haben mit mir diskutiert auf dem Parkplatz und nach 10 Minuten waren die Wunden zugewachsen, komplett zugewachsen.
Und sie hat mir, hast du da aktiv was getan? Nein, das hat sich so ergeben.
Nein, das ist die Energie, die in mir ist. Und die ist ja unabhängig von meiner Persönlichkeit als Mensch, unabhängig davon habe ich eben diese Seelenstruktur und diese Photonenenergie, die ja auch dafür verantwortlich ist, dass Lampen kaputt gehen in meiner Gegenwart. Also in meinem Haus, wo ich wohne, wird alle 8 Tage 2, 3 Birnen ausgewechselt im Flur. Der Elektriker muss jede Woche zu uns kommen, weil in der Küche immer die Birnen kaputt gehen. Handys gehen ständig kaputt. Wenn ich im Badezimmer bin, fängt die Badezimmerlampe sofort an zu knarren und knistern. Und ich habe immer gedacht, die haben da was reingelegt oder so. Jetzt weiß ich, was das ist. Der Hund ist immer erschrocken. Schon eine Weile her war ich auf einem Parkplatz und da waren Straßenlaternen und das war sehr unheimlich. Als ich mit dem Hund unter den Straßenlaternen durchgelaufen bin, bom, 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 eine nach dem anderen ausgegangen. Und ich habe gedacht, jetzt sind sie wieder da und machen mir einen Streich, aber das ist meine eigene Energie. Diese Photonenenergie, die ich schon habe von der neuen Sonne, die kommt auf die unaufweigerlich dem Planeten Erde zu kommt, die habe ich schon in mir. Die haben alle Indigos in sich.
Wenn du jetzt kontaktiert wirst und ein Problem geschildert wird, was ist das, was du dann aktiv tust, um einem Menschen, der um Hilfe bittet, zu helfen?
Ja, es ist so, die Menschen schreiben mich an, schildern ihr Schicksal oder ihre Sachen, die sie haben. Es geht ja nicht immer nur um Krankheiten. Viele haben ja auch nur menschliche Probleme oder finanzielle. Es hängt ja alles miteinander zusammen. Es gibt ja keine Unterteilung. Und wenn die Formalitäten erledigt sind, dann nehme ich die in mein Behandlungspaket mit auf. Das heißt, jeder, der sich von mir behandeln lässt, wird von mir 3 Monate lang behandelt in mehreren Schritten. Das heißt, die kriegen erstmal Energie geschickt. Also nicht von mir, ich nehme da nichts von mir weg, sondern das wird direkt vom Kosmos an sie geschickt. Ich gebe diesen.
Du leitest das durch.
Ja, ich hab so Rituale entwickelt unter Anleitung der Lichtwesen. Ich wäre da nie drauf gekommen. Wie soll ich da drauf kommen? Ich wusste gar nicht, dass sowas existiert. Und die haben mir das angeleitet, habe ich auch in meinem Buch schön erklärt. Diese Rituale, ich musste ich quasi wie in der Schule aufschreiben. Und dann haben die es abgenickt, dann habe ich gesagt, ist es so in Ordnung? Nein, der Satz noch anders. Ja. Das war ein Heidenprozess, immer wieder von vorne anfangen und bis ich das richtige Wort dann richtig hatte. Und ich mache so Rituale, und da gebe ich mehr oder weniger einen Auftrag an die geistige Welt und gebe den Auftrag, dass der Fritz sowieso oder die Petra sowieso, geboren am Ohm, dort und dort geboren, das und das bekommen soll und das weggenommen werden soll. Soweit das im Seelenplan zugelassen ist. Weil ich kann nicht gegen den Seelenplan verstoßen, gegen die göttliche Vorsehung. Das heißt, ich kann es auch rechtlich nicht, theoretisch nicht machen, weil ich gebe der göttlichen Vorsehung immer den Auftrag, das zu machen, was erlaubt ist im Seelenplan. Also kann ich gar nicht gegen einen Plan verstoßen. Und deswegen kann ich auch nicht jeden heilen, weil es Menschen gibt, die haben eben sich das zur Aufgabe gemacht in der Inkarnation, dass sie das und das Leid ertragen wollen, um eine Erfahrung zu machen oder Karma abzubauen, das es aber jetzt nicht mehr gibt.
Ja. Letzte Frage. Wir haben kritisch etwas gesagt zu dem Thema Religion, zum Thema Mind-Control. Religion operiert ja immer mit dem Begriff Gott. Ist das Missbrauch? Oder ist das etwas, was deren Erfindung ist? Wenn ich mir ansehe, was auf diesem Planeten hier zum Teil, ich sag mal, schief läuft, um es sehr höflich zu sagen, stellt man sich ja schon so die Frage, warum, wenn es so etwas wie einen Gott gibt, warum wird das zugelassen? Warum ist das wirklich immer nur, naja, da wollen eben irgendwelche Seelen eine Erfahrung machen, ist natürlich eine Erklärung.
Nicht immer.
Aber reicht das wirklich aus, wenn ich das Elend, die Not, die Verbrechen mir ansehe, die Kriege, die Massaker und so weiter, alles nur unter der Überschrift, naja, das hat die Seele sich ausgesucht, die will da einfach eine Erfahrung
nicht
machen.
Nicht immer, natürlich nicht. Es gibt einen Gott, ganz klar, der alles leitet, alles lenkt. Wer Gott bezweifelt, der hat irgendwo ein Intelligenzproblem. Er muss ja nur mal die Menschen anschauen, die Tiere anschauen, die Pflanzen anschauen. Und wer dann noch zweifelt, dass es einen Gott gibt, der tut mir wirklich leid. Es gibt einen Gott, ein Geistwesen, ein körperloses Geistwesen, das wir Gott nennen. Der Gott ist so groß wie das Universum, dehnt sich quasi immer weiter aus und ist in jedem Teilchen, im kleinsten Atom, im kleinsten Molekül ist Gott enthalten. Wir alle sind Teil Gottes. Jeder Mensch ist Teil Gottes. Und es gibt aber allerdings noch eine Unterteilung. Es gibt einen Gott, eine Urquelle, es gibt einen positiven Schöpfer und einen negativen Schöpfer. Das heißt, die Polarität ist hier in der Materie vorhanden und auch im Universum. Es gibt auch das Anti-Universum, das Universum. Es gibt die Antimaterie, es gibt die Materie. Es gibt von allem auch das Gegenteil. Mhm. Und Gott hat uns den freien Willen gelassen. Das heißt, er hat den negativen Schöpfer machen lassen. Der negative Schöpfer hat auch geschöpft und hat Wesen erschaffen, die zum Gegenstück für die Guten da sind. Und alles, was jetzt auf der Welt zum Vorschein kommt, ist nichts anderes wie das, was die Menschen selber gewählt haben. Das hat nicht Gott gewählt und das hat auch Gott nicht gewollt. Also nicht alles, was passiert auf der Welt, ist Gott gewollt. Gott will nicht, dass wir leiden. Ganz sicher nicht. Gott will, dass wir aufwachen und irgendwann endlich entdecken, die Erkenntnis bekommen, dass wir alles nicht brauchen, was hier auf der Welt passiert, dass nur eines wichtig ist unterm Strich und das ist nichts anderes wie die Liebe. Nur die reine Liebe. Dass wir, wenn die Menschen das mal erkennen, dass das wirklich alles ist, um was es geht, wenn sie den Weg zurückfinden zu Gott, dann wird auch das Elend zu Ende gehen.
Ein wunderschönes Schlusswort. Ich sage ein ganz herzliches Dankeschön. Spannendes Gespräch mit einer Menge an Überraschungselementen, was aber vor dem Hintergrund auch einer Vita, die auch voller Überraschungen war, nicht weiter verwunderlich ist. Alles Gute und herzliches Dankeschön. Danke. Liebe Zuschauer, wir blenden die Internetadresse www.geistheiler-sananda.net ein und ich will auf das quasi druckfrische Buch, die unglaubliche Wahrheit über Indigo-Menschen, noch hinweisen. Eine Publikation, in der nochmal sehr viel ausführlicher natürlich der ganze Lebensweg und die Vita nachzulesen ist, aber auch das, was wir hier in dem Gespräch nur anreißen konnten. Insofern auf der Webseite könnt ihr es bestellen, schaut es euch an und erlebt einfach auch eine ganz besondere Biografie. In diesem Sinne, wie immer, ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.